Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgabe von Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und Sport 1, da wo wir jetzt auch seit kurzer Zeit mit dabei sind. Und da wollen wir heute angesichts des anstehenden Pokalfinals vor uns natürlich auf diese wirklich wichtige Handballwoche schauen, denn auch bei den Frauen steht ein ganz, ganz wichtiges Turnier an, die Olympia-Qualifikation und natürlich auch eine große Personalie, die am heutigen Montag für viel Wirbel gesorgt hat, möchte ich es mal sagen. Und das meine ich nicht in den Leitenden, sondern begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Wir haben bewegte Tage liegen vor uns. Ich bin gespannt. Also ja, ich finde es ja schade, ehrlich gesagt, dass das Final Four in Köln gleichzeitig mit der Olympia-Qualifikation der Damen stattfindet, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber gut, jetzt ist es nun mal so. Ich freue mich definitiv auf beides und bin mir sicher, dass beides ein Highlight wird.
Oh, da bin ich mir auch ganz sicher. Ich kann schon mal so viel verraten. Ich werde für Sport 1, speziell für den Handball, bin ich für diese zwei Tage eingesetzt, Samstag, Sonntag. Also da werde ich auf jeden Fall mit dabei sein und natürlich Donnerstag auf jeden Fall auch bei den Damen vor Ort sein und da mal schauen, wie sie sich präsentieren werden. Robin, lass uns aber mit dem Pokal-Final Four anfangen. Wir haben ja einige Specials jetzt schon gehabt. Zwei sind schon online mit Florian Dorsten und auch natürlich mit Lukas Mertens. Zwei kommen noch, das können wir schon mal voran. Das werden auch zwei hochkarätige Namen auf jeden Fall sein. Also von daher gerne schon mal den Podcast da euch vormerken. Dienstag und Freitag, Mittwoch und Freitag, so ist es richtig. Also von daher da auf jeden Fall auf dem Laufenden sein. Ganz ehrlich, ich freue mich mega drauf, weil das sind vielleicht mit die vier Besten, ja gut, vielleicht jetzt mit Melsung nicht unbedingt, aber die anderen drei sind wohl die aktuell drei formstärksten Teams, die wir in Deutschland haben.
Ja, definitiv stimme ich dir voll und ganz zu. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, es wird ein Kracher. Füchse gegen Magdeburg. Boah, heftiges Halbfinale. Und Melsung, ja, zuletzt nicht so formstark, aber blicken wir einfach mal auf dieses Spiel von Samstag. Ne? Das Halbfinale des Final Fours hat ja in der Bundesliga gerade irgendwie gefühlt
stattgefunden.
Ne? Die Entmeldung hat zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt gespielt und 25-25 ist das Spiel ausgegangen. Und dieses Unentschieden, glaube ich, gibt fürs Final Four Halbfinale eher den Melsungern Rückenwind und Auftrieb als den Flensburgern, weil die Flensburger sind so ein bisschen ins Stocken geraten. Die hatten zuletzt, waren das ja Tormaschinen, ne? Und jetzt die Melsunger, die bei 25 Toren gehalten, das ist natürlich schon stark und ich glaube, dass ja da eher Melsungen Kraft und Euphorie und was Positives rausziehen wird im Vergleich zu den Flensburgern, die ja vielleicht doch ins Grübeln kommen und nochmal überlegen müssen, war das die richtige Taktik, wie gehen was an? Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt überraschen, aber ich glaube nicht, dass sie in der Bundesliga irgendwie was herschenken oder so. Glaube ich, werden wir vielleicht auch eine noch wütendere SG Flensburg-Handewitt im Halbfinale sehen, was den Melsungern dann vielleicht nicht gut tun wird.
Ja, es wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Also ich fand, es war ja voll in dieser Partie einfach, dass Nebojsa Simic halt so gefühlt überall gewesen ist. Also ich fand ihn nach der EM jetzt nicht so stark wie davor, wo er wirklich überragend gehalten hat, wochenlang und wirklich Top-Leistungen am Stück gezeigt hat. Hat er sich so ein bisschen schwerer getan, hat ja dann das Spiel gegen Baling, wo er mal auch wieder gut gehalten hat. Aber ansonsten war es eher so ein bisschen Stückwerk, lag auch daran, natürlich auch Moravski dann gut gehalten hat, dass er auch so ein bisschen diese erste Rolle verloren hat. Aber in dem Spiel war er halt allgegenwärtig und ich finde, diese Partie hat aber auch auf der anderen Seite gezeigt, dass die rechte Seite der SG eine riesengroße Baustelle ist. Taito und Einarsson, 4 von 10, auch Johann Hansen wieder mit Würfen von außen, wo ich mir echt frage, warum macht er die nicht? Der ist Nationalspieler, der ist Weltmeister. Also ich verstehe es nicht.
Ja gut, aber dass die rechte Seite eine Baustelle ist, das wissen wir, ne?
Klar.
Also dass Kai Smits da so krass vermisst wird, das ist einfach ja so offensichtlich, das ist so klar. Und Taito Einarsson und Boris Sipkovic auch 0 ja. von 2, die können das leider einfach nicht auffangen. Und ja, das ist dann einfach so. Und wenn dann auf der anderen Seite steht ein Rückraumrechter mit Ivan Martinovic, der die Dinger da einspeist ohne Ende, entscheidendes Tor gemacht zum Ausgleich.
Ja.
wirklich gefühlten Buzzerbeater da reingezimmert. Und von wo? 11 Meter, 12 Meter, wo ist der hochgestiegen? Das war irre, das Ding, ne? Der hat halt diese Wurfgewalt, die den Flensburgern da im rechten Rückraum fehlt. Und ja, dann reicht es halt nicht immer. Vor allen Dingen, wenn die Melsunger dann einen guten Tag erwischen, ne? Martinovic 7 Tore, Jonsson, Elvon Jonsson 7 Tore. Das ist schon eine starke Vorstellung gewesen aus dem Rückraum. Und Püttlik, ja, bester Werfer auf Seiten der Flensburger mit 6 Toren, aber auch bei 13 Versuchen, das ist zu viel.
Ja, es war irgendwie, also die erste Halbzeit von der SG, das war so gar nicht SG-like. Also es war gar nicht so Flensburg, wie wir es gekannt haben jetzt in den letzten Wochen, wo sie ja wirklich tollen Handball gespielt haben, ansehnlichen Handball, sehr effizient ja auch gewesen, immer ins Tempospiel reingehen konnten, aber das haben sie so gar nicht hinbekommen. Also es hat die MT wirklich gut gemacht. Natürlich, klar, Simic war früh im Kopf der SG, das darf man auch nicht vergessen, hat früh viele Bälle gehalten, aber ja, es war irgendwie so gar nicht die Flensburger, die Mannschaft, die man so gekannt hat, die ja wirklich teilweise über die Gegner hinweggeflogen ist mit so einer wirklich Dominanz, wie sie angetreten sind. Und diese, ja, das hat einfach gefehlt, dieser Auftritt. Und in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Auch da noch nicht diese hundertprozentige Form aus den Vorwochen, aber immerhin hat man sich da diesen Punkt noch retten können, wenn natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen ist jetzt mit der Situation. Aber ich denke, Nikolai Krieger hat jetzt noch in diesen Tagen jetzt bis zum Pokalfinale vor ein bisschen was zu tun, was aufzuarbeiten, damit halt so ein Auftritt im besten Fall natürlich nicht nochmal im Halbfinale passiert, weil dann bist du halt raus und hast halt keinen Titel mehr.
Ja, ja, definitiv. Aber ich glaube, dass die SG, ja, die wird sich da sammeln und ich glaube, wir werden ein anderes Spiel erleben. Das wird, ja, weiß ich nicht. Also ich würde, wenn du mich fragst und ich mich festlegen würde, muss ich sagen, ist für mich die SG Flensburg-Handewitt immer noch der Favorit, weil ich glaube auch, dass die einfach abgebrüht in diesen K.O.-Spielen sind. Da haben sie mehr von gespielt in den letzten Jahren und das wird sich zeigen und das wird sich dann durchsetzen.
Okay, gut. Für mich ist der Favorit einfach Magdeburg.
Einfach. Nee, ich meine jetzt in diesem Halbfinale.
Ach so, okay, in dem Halbfinale. Ja, okay, okay. Okay, hätte sich gerade so das auf den Titel
verbracht. Nein, da war aber noch nicht mein Freund.
nee, aber ja, ich bin auch bei dir. Also, wie gesagt, es ist einfach, die haben in den vergangenen Wochen einfach häufiger ihr Potenzial 100% abrufen können. Das war halt bei der MT halt mal rauf, mal runter. Ich habe es ja Siemens angesprochen, als Beispiel natürlich auch andere. Timo Kastling beispielsweise, der auch nicht wieder getroffen hat, auch wieder, ich glaube, 0 von 1 gewesen oder 0 von 2 in der Partie. Also auch da, also sind einige, die sich gerade so ein bisschen einfach schwer tun und das kann natürlich in so einem Finale oder im Halbfinale natürlich auch schon wehtun, wenn halt deine Top-Leute dann halt nicht in 100%iger Topform sind, aber ja, kann natürlich so ein Spiel nochmal einen Schub geben, ist auch klar. Also das kann natürlich dann auch nochmal so ein Brustlöser sein. Also ich glaube, diese Partie wird ähnlich brisant wie die andere. Also ich glaube, ich hatte es heute mit einem der Spieler, mit dem wir aufgenommen haben, ich will den Namen nicht verraten, auch, wo er gesagt hat, so ja, ich glaube, es können 4 spannende Spiele werden. Ja, zumal wir nicht vergessen dürfen, der dritte Platz ist ja auch noch wichtig, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja.
Es wird mega, wird ein richtiger Kampf, aber ich glaube, dass wir auch sehr, sehr hochklassigen Handball sehen werden, so ist es nicht. Also, und ich gehe voll mit dir, dass für mich Magdeburg natürlich auch der absolute Favorit ist.
Klar, natürlich das schwerste Los vielleicht, aber
die werden sich im zweiten Halbfinale durchsetzen. Die werden die Füchse innerhalb von, was sind es dann, 3 Wochen zum zweiten Mal schlagen. Und ja, so bitter es für die Füchse ist, wird Magdeburg deren Vendetta diesen Pokal noch in der
Liga. Haben nicht auch sogar die Club-WM auch die Berliner besiegt?
Ja.
Mach ich doch, ne? Also von daher, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie es da dort weitergeht. Also ich glaube aber auch Magdeburg. Ja, also Magdeburg, ich gegen diese Mannschaft kann man einfach nichts sagen, weil die einfach so stark spielt. Ich hatte letztens mal ein schwächeres Spiel, aber boah, also mit dieser Brutalität, mit dieser Dominanz, mit diesem Rückraum, ich sehe halt keine Mannschaft, die gerade irgendwie stoppen kann. Das ist halt einfach so.
Ja, guck mal, wir haben gerade über Quoten gesprochen. Du hast gerade über die Quote von Timo Kastening gesprochen. Wir haben über die Quote von Simon Püttlik gesprochen. Lass uns mal kurz auf das Spiel der SC Magdeburg gegen TVB Stuttgart gucken, ja? Soll ich dir mal die 3 Quoten der 3 Topscorer der Magdeburger vorlesen? Tim Hornke, 9 von 9, 100%. Felix Klar, 8 von 8, 100%. Lukas Mertens, jetzt kommt der krasse Abfall, 8 von 9, 88%. Okay, 3 Spieler werfen zusammen über 95% Quote und netzen einfach 25 Mal ey, sorry, aber das ist so krass, wie Flügelzange Hornke Mertens dann Felix Klar in Bestform.
Und da reden wir nicht mal über, da reden wir nicht mehr über Christian, sondern über Magnusson, ja.
Nee. So, die schonen gegen Stuttgart gefühlt so irgendwie dann mal Gisby Christiansson und Oma Ingi Magnusson so ein bisschen. Und ja, das ist irre. Also die sind genau zur richtigen Zeit komplett on fire, schenken Stuttgart mal eben 40 Dinger ein. Ja, Wahnsinn. Also großartig, was die spielen im Moment, muss ich sagen. Wobei Stuttgart, darf man nicht vergessen, die haben richtig gut mitgehalten bis zur Halbzeit. Ja, das war eine Ein-Tore-Führung für die Magdeburger zur Halbzeit. Es stand, glaube ich, 19-18.
Ja, das war eine so wilde Partie. Das ist ja unglaublich. Also es war wirklich, wirklich richtig, richtig stark. Und da hat wirklich aber auch Porto in der zweiten Halbzeit geholfen, damit auch mal ein paar Bälle hingekommen sind. Am Ende 8 Paraden, Quote von über 30%. War da ganz wichtig, dass man auch diesen Sieg dann abholen könnte, weil die Defensive war nicht so sattelfest. Vielleicht war dann der ein oder andere Gedanke vielleicht dann noch schon ein bisschen zu weit voraus, möchte ich es jetzt mal sagen. Natürlich auch, weil auch ein bisschen verständlich angesichts des Pensums, dass die auch abspulen müssen in den vergangenen Wochen, auch wenn sie jetzt mal keine Champions League gerade haben, aber das kommt ja auch nochmal dann wieder, dass man da vielleicht mal nicht mal so 100% defensiv dann zupacken kann, aber ich glaube, Bennett Wiegert wird die da schon wieder hinpushen, dass sie da wieder ordentlich zupacken in der Abwehr und dass es dann nicht wieder ein Festival von 19-18 wird. Wobei ich das nicht ausschließen würde. Also wenn dann so Lasse Andersson, Matthias Gitzel, Privatduell mit Klar und Magnusson, das wäre schon geil.
Also wenn sich beide, wenn das ist ja immer, in so K.O.-Spielen gibt es, habe ich immer das Gefühl, zwei Optionen. Entweder das wird eine sehr zähe Abwehrschlacht, weil keiner aufmachen will. Oder es wird einfach mit komplett offenem Visier nur geschossen. So, die beiden Optionen hast du. Und dann gewinnt am Ende der die bessere Torhüterleistung hat, weil der Torwart, weiß ich nicht, vielleicht 5 Freie rausnimmt, weil fast jeder Wurf freier ist, gefühlt so. Und ja, darauf. Beides hat seine Vorteile, ich würde Zweiteres natürlich begrüßen, muss ich sagen. Es war ein Hochgeschwindigkeitsspiel mit vielen Toren. Gerade bei dem Personal auf der Platte bei Berlin, bei den Füchsen gegen Magdeburg, das wäre schon irre, muss ich sagen. Also, aber so oder so wird es ein Leckerbissen, weil beide gerade in Topform sind.
Definitiv. Also klar, natürlich, man hat den Berliner, finde ich, ein bisschen am Donnerstag angemerkt in Göppingen, dass sie sich doch, dass man auch schon ein bisschen auch kräftezehrend einfach gewesen sind, aber jetzt natürlich auch mit den 3 Tagen mehr Pause, die sie ja jetzt haben, vielleicht zu den Magdeburgern, war es, glaube ich, auch ganz gut, um noch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu regenerieren. Melio Saljev hatte nochmal einen guten Tag, mit 15 Paraden, ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Also ich glaube, da will man auch, glaube ich, unbedingt diesen Titel halt holen in Berlin. Ne? Also auch da ist ja etwas, was dir noch fehlt in der Sammlung, in der Meisterschaft natürlich auch, aber ich denke, also diese Gier nach diesem Titel ist, glaube ich, da sehr, sehr groß bei den Berlinern auf jeden Fall. Genau. Also dein Tipp, also Robin, wir sind uns einig, also Magdeburg, ja?
Magdeburg zieht das, ja.
Wir werden mal schauen. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen. Was glaubt ihr, wer es gewinnen wird? Wird es der Favoritensieg oder schockt uns alle Meldungen und holt sich auf einmal den Titel? Wir werden es sehen. Wir sind sehr, sehr gespannt drauf. Weil wir natürlich jetzt hier dran habt, noch genug weitere Themen zu besprechen. Deswegen solltet ihr nicht wegschalten, sondern wir uns vielleicht wieder hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Dann sind wir zurück und wollen zu dem großen Thema vom Montag gehen. Das war wirklich ein Paukenschlag zu Wochenbeginn. Der Bericht der Bild-Zeitung, der gekommen ist, dass Juri Knorr die Rhein-Neckar-Löwen verlassen will. Spätestens im Sommer 26, aber vielleicht auch sogar schon früher, 25. Ziel soll Aalborg sein, nach Dänemark. Als Gründe nannte die Zeitung, dass er mit der sportlichen Entwicklung des Vereins sich zufrieden ist und dass er auch nicht so ein bisschen von diesem, ja, Hype so ein bisschen um seine Person und den Druck, der auch noch auf ihm lastet, so ein bisschen befreien will. Robin, was war dein erster Gedanke, als du diese News gesehen hast und als du so gelesen hast, was der Gedankengang ist, beziehungsweise, dass er Juri Knorr die Mannschaft und die Bundesliga verlassen könnte?
Also mein Lieblingshandball-Journalist und Autor hat es auf Handball World perfekt zusammengefasst, meinen ersten Gedanken. Ich darf deine Überschriften, lieber Sebastian, zitieren. Darum macht ein Wechsel von Juri Knorr zu 100% Sinn. Das war nämlich mein Gedanke. Ja, wir verstehen uns bei diesem Thema scheinbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mein allererster Gedanke. Dieser Wechsel macht für mich total Sinn und steigert die Chancen für die deutsche Handballnationalmannschaft, Weltmeister im eigenen Land zu werden. Zwei Gründe. Erstens, der Trubel nimmt ab, wie du schon gesagt hast, vielleicht. Ja, er geht so ein bisschen raus aus dieser deutschen Wahrnehmung, aus dieser deutschen Presse. Und der zweite Grund, die Belastung in der dänischen Liga ist einfach nicht so krass hoch, wie sie in der Ligue Wimoli HBL ist. Und deswegen macht für mich dieser Wechsel Sinn. Ein Kontra beziehungsweise eine Gegenrede können jetzt natürlich alle halten, und das verstehe ich auch total, die sagen, ja, wie kann der denn aus der Ligue Wimoli der HBL der besten Liga der Welt weggehen? Man will sich doch mit den Besten der Welt messen. Nachvollziehbar, aber mit Aalborg kann er vielleicht auf lange Sicht, wenn bei Aalborg weiter was aufgebaut wird, auch um die Champions League spielen. Dann misst er sich wieder mit den Besten. Also für mich überwiegen die Pro-Argumente für diesen Wechsel, und sollte es so kommen, würde ich ihn zu diesem Schritt beglückwünschen und auch sagen, Hut ab, dass er diese Entscheidung trifft und sicherlich damit aber auch viele Kritiken und Gegenwind auf sich ziehen wird. Aber meiner Meinung nach ist es die richtige Entscheidung.
Danke erstmal für dein Liebeslob. nein, das war wirklich genau mein Gedanke. Ich kann ihn zu 100% verstehen. Zu 100%. Und ich habe es ja in dem Kommentar auch, glaube ich, ganz gut dargestellt, so meine Sichtweise, dass er einfach kaputt gespielt wird. Und das ist etwas, wo ich dann noch nachvollziehen kann, wo er sagt, Leute, bis hierhin und nicht weiter. Weil wir wissen alle, Juri Knorr, auf ihn fokussiert sich alles. Das ist in der Nationalmannschaft so, weil da der Ersatz natürlich auch bei der EM nicht so da gewesen ist. Nils Lichtlein, wir mögen ihn alle, aber natürlich hat er noch nicht die Erfahrungsschatz, den halt andere Backups haben, beziehungsweise auch ein Juri Knorr hat. Ich fand es jetzt bei der Olympia-Quali hat man es ein bisschen mehr gemacht. Das war auch ganz positiv. Vielleicht mit Michalczyk hat man noch jemanden mit dabei gehabt, der dann auch da ein bisschen mehr auch ihn entlasten kann, weil auch in Block spielen kann, weil er eine Abwehr spielen kann, was halt bei Lichter nicht so der Fall ist. Aber auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Du darfst ja nicht vergessen, wenn er nicht auf dem Feld ist, sind halt die Löwen halt nichts. Das darf man halt nicht vergessen. Der Rückraum ist so abhängig von ihm. Also der ist nur noch Kirkelöke, der das wirklich gut macht, auch in dieser schwierigen Phase. Der stürmt sich dagegen. Ahansu merkst du an, der ist halt noch von der Verletzung noch nicht so 100% topfit. Und ansonsten hast du erstens keinen adäquaten Ersatz zu Juri Knorr. Gruppe in aller Ehre, ist ein junges Talent. Kann es vielleicht irgendwann mal sein, ein guter Backup, der halt dann ihm auch mal Auszeiten gibt. Aber was erwarten wir von jemandem, der in seinem ersten kompletten Profijahr ist, der letztes Jahr seinen Profivertrag unterschrieben hat? Das kann man nicht erwarten, dass er Juri Knorr Ruhezeiten von 10, 15, 20 Minuten im Angriff gibt. Das kann man einfach nicht. Und man muss halt auch sagen, die anderen Spieler auf Rückraum links, ja, sie machen sich ganz gut, aber Ole Forsell-Scheffert ist nicht mehr der, der bei Wetzlar gewesen ist. Halil Jaganjac mit seiner schweren Schulterverletzung ist noch nicht da, wo er davor gewesen ist. Das ist sehr, sehr schade für den Verein, weil er unheimlich starke Leistung gezeigt hat. Und da muss man einfach sagen, da haben die Löwen und auch Sebastian Hinze es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt zu weit getrieben mit ihm, weil sie natürlich aus der Krise rauskommen wollten, was ich auch verstehen kann sportlich. Aber damit treibst du halt auch einen Spieler weg. Wenn du nicht auf ihn hörst, nicht auf seinen Körper wahrnimmst, dass er sagt, ich brauche Auszeiten, ich muss mich mal ausruhen. Und ich fand es dann auch nicht in Ordnung, dass er dann nach dem Spiel, jetzt am Wochenende gegen Wetzlar, wo man auch wieder unnötig verliert in meinen Augen, wo er, ich finde, gute Leistung auf jeden Fall gezeigt hat. Klar, da gab es wieder ein paar technische Fehler. Das ist halt einfach so. Er ist halt nicht in dieser hochprozentigen Selbstmotivation, die wir von ihm gewohnt sind. Da macht man auch einfach Fehler. Er ist 23 Jahre alt. Dass er sich dann dahinstellen muss ans dein Mikrofon und das erklären muss, anstatt dass du dann ihn nicht mal schützt und sagst, okay, Trainer, geh da jetzt hin. Du erklärst jetzt, warum wir hier verloren haben. Und da finde ich, da müssen sich die Löwen hinterfragen, ob sie alles dafür getan haben, ihr Gesicht, der er sein soll, der Mann, der nach Andi Schmid diesen Verein führt, so zu schützen, dass er sich dann auch so wertgeschätzt gefühlt hat, weil scheinbar tut er das ja so nicht.
Ja, ich finde eine Sache fahrlässig, meiner Meinung nach, von den Löwen, und das ist, in die Saison reinzugehen ohne ein wirklich Bundesliga-taugliches Backup für Juri Knorr. Und das ist auch klar, gibst du ihm damit das Vertrauen, aber das funktioniert doch nicht in einer Bundesliga-Mannschaft, die europäische Ansprüche hat. Ganz ehrlich, also jede Kreisliga-, Verbandsliga-Mannschaft ist, wenn sie gut aufgestellt ist, doppelt besetzt, sodass, weil du kannst nicht 60 Minuten Handball spielen, das ist nicht möglich, dass du in den ersten 10 Minuten und in den letzten 10 Minuten, wenn du durchgehend spielst, die gleiche Leistung bringst. Es geht einfach nicht bei diesem Sport, wenn du vorne wie hinten spielen musst. Das ist nicht möglich. Und da dann so blauäugig reinzugehen und zu denken, ja, das wird schon und wir geben ihm das Vertrauen und das findet er bestimmt super, dass er da sich körperlich brutal aufreiben muss und sich im Zweifel so kaputt spielt, dass er vielleicht irgendwie Verletzungen riskiert etc., der muss doch auch an seine Karriere denken, der Junge natürlich. Und das finde ich dann, wie gesagt, fahrlässig und blauäugig von den Rhein-Neckar-Löwen da nicht, auch in der Winterpause zum Beispiel, nicht nachzulegen auf dieser Position. Und die Quittung dafür bekommen sie seit der Europameisterschaft. Also seitdem ist ja Vollkatastrophe, was die Löwen spielen, gefühlt, weil eben sich nur, wie du gesagt hast, Kohlbacher, Knoa und Kekelöcke gegen diese dauernde Niederlagenstände, sage ich mal. Gut, mit Reichmann haben sie natürlich noch jemanden dazu geholt, aber der kann ja ein Spiel bei rechts außen nicht gewinnen. So, das funktioniert ja nicht.
Und vor allem, was auch noch dazu kommt, sie holen ja auch keinen Ersatz. Also es ist ja noch für die neue Saison ist ja noch kein Backup für Rückraummitte. Sie holen, okay, Ivan Metinovic, super Neuzugang. Sie holen Tim Notdürft auf links außen, finde ich auch gute Verstärkung, Sebastian Heimann auch auf jeden Fall. Aber du holst ja kein Backup für Juri Knorr. Du treibst das Spiel ja immer weiter. Und du hast es zwar mit Andi Schmid hinbekommen, aber Andi Schmid war an einem anderen Punkt in seiner Karriere, als du ihn geholt hast. Er war ja auch nicht von Beginn an, dass der komplett durchgehen musste. Und das ist halt etwas, was ich halt schwierig finde, zumal sich auch einmal die Zeiten ja auch geändert haben. Andi Schmid musste halt nicht dieses immense Pensum nehmen. Andi Schmid war halt nicht auch in der deutschen Öffentlichkeit so, so präsent, wie es halt Juri Knorr halt einfach ist. Und ja, da müssen nicht die Löwen an die eigene Nase fassen, dass sie halt einfach den Kader nicht gut genug aufgestellt haben und such jetzt mal einen Ersatz für Juri Knorr, weil auf dem Markt ist gerade keiner, der sagt, ich möchte jetzt unbedingt zu den Rhein-Neckar-Löwen, weil europäisch spielst du wahrscheinlich nächstes Jahr nicht, wenn du nicht die European League gewinnst. Ja.
Das ist, also ich weiß nicht, das ist gefährlich und könnte den Rhein-Neckar-Löwen natürlich krass um die Ohren fliegen. Also, aber ja, ich weiß es nicht. Ich bin da eher, wie ich schon gesagt habe, auf der Seite, oder ich verstehe da Juri Knorr ein bisschen mehr, diese Gedanken. Vielleicht entpuppt sich das Ganze ja auch irgendwie als ein Leuchtfeuer und es ist doch nicht so, aber ich weiß nicht, ey, das haben wir ja beim Handball eher selten, dass wir so Gerüchte haben, die dann, ne, im Fußball ist klar, da platziert hier einer Leuchtfeuer, was weiß ich nicht was. Aber wann ist uns das mal gefühlt im Handball passiert? Also,
sehr, sehr,
das
sehr.
Muss sich ja nicht einer jetzt einfach mal eben so ausgedacht haben, um irgendwie die Rhein-Neckar-Löwen zu ärgern. Und deswegen.
Vor allen Dingen, warum? Also warum sollte sich einer überlegen? Ich meine, die Rhein-Neckar-Löwen sind das zweitschlechteste Team in der Rückrunde. Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so ganz, wenn man da irgendwie. Also ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass was dran ist, auch wenn er nichts sagen will, weil ich finde auch, wenn die Bild auch Handballgerüchte streut, sind die auch meist relativ nah auch dran. Also wir haben es ja bei Damul beispielsweise gesehen, was die auch sehr, sehr gut, finde ich, dargestellt haben in ihrer Zeitung, wo es dann hin und her ging, ob da jetzt von Minden nach Melsen wechselt, ja oder nein und so weiter und so fort. Also von daher, ich glaube schon, dass die da ihre Beraterquellen, würde ich jetzt mal sagen, haben, auch wenn mit Sicherheit Berater das bestreiten würden, dass sie mit der Bild sprechen. Aber ich glaube, da gibt es schon das eine oder andere, das da durchgesteckt wird an die Kollegen.
Ja, total. Und es passt halt natürlich auch einfach ins Timing und ins Bild, ne? Also Mikkel Hansen verkündet sein Karriereende. Mike Machulla als deutscher Trainer geht nach Aalborg zur nächsten Saison. Also das greift ja auch alles ineinander. Es ergibt ja alles total Sinn. Die spielen Champions League. Die wollen die Champions League auf lange Sicht im Zweifel sogar gewinnen. Also ja, das ist schon, also das macht alles Sinn und dementsprechend kann ich es total verstehen und ja, bin gespannt, wann und wie er sich das so äußern wird oder wer und wann da eine Confirmation gibt.
Ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf. Und ich habe mal ein bisschen auf meine so ein bisschen Kader dann auch zu schauen, weil es ja nicht ganz immer so einfach zu schauen, okay, mit wem man spielt dann zusammen, dann 25 oder 26. Aber wenn ich mal halt überlege, dass er mit Alex Vlach vielleicht zusammenspielen könnte, der noch einen Vertrag bis 27 hat. Simon Halt am Kreis. Oh, klingt schon auf jeden Fall verlockend. Niklas Sandin auch nicht vergessen, ist auch noch im Tor. Also spielt ja auch noch. Wenn er denn bis 27 wirklich dann durchspielen will, sei jetzt vielleicht mal hingestellt, aber. Als Torhüter alterst du ja langsamer als Feldspieler. Und eine Sache noch, ich kaufe auch, wenn er zu nach Aalborg geht, kaufe ich Juri Knorr ein Stirnband und ich möchte ihn dann genauso sehen wie Mikkel Hansen. Mit wehendem Haar über die Platte, das wäre doch cool. Also so zwei, ja, einfach die beiden einfach hinstellen.
Ja. Ja, das würde definitiv passen, ja.
Das wär auf jeden Fall ganz, ganz cool, ja. Also, wie gesagt, wir sind mal gespannt, wie es dort weitergeht, wann es irgendwie neue Entwicklungen dazu gibt. Ihr werdet es auf jeden Fall hier bei uns im Podcast erfahren. Und wir machen jetzt nochmal kurze Pause und kommen nochmal zurück, um hier noch ein paar Themen zu besprechen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und bevor wir gleich zum Olympia-Qualifikationsturnier der Frauennationalmannschaft kommen, Robin, lass uns natürlich noch ein bisschen über die anderen Ergebnisse in der Bundesliga sprechen. Und da müssen wir natürlich vor allen Dingen auf das Duell gucken, was so ein bisschen als durchaus hätte Vorentscheidung sein können, was im Endeffekt auch geworden ist, das Duell zwischen dem BHC und dem TSV Eisenach. BHC hieß es, verlieren verboten. Ja, sie haben aber leider verloren. 30-27 verlieren sie daheim gegen den TSV Eisenach. Jetzt bei einem Spiel noch weniger zwar, aber trotzdem 5 Punkte Rückstand aus rettende Ufer. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der Geschäftsführer Förster hat es gesagt, das ist eine Herkulesaufgabe.
Ja, total. Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt und da zumindest mich festgelegt, dass der BHC dieses entscheidende Spiel gerade in eigener Halle gewinnen wird und da sich zurückmeldet im Abstiegskampf beziehungsweise den Vorteil wieder so ein bisschen auf seine Seite zieht. Aber boah, krass, ey. Ich hätte es einfach nicht gedacht und bin schwer enttäuscht vom BHC. Und muss auch sagen, dass ich es wirklich schade finde, dass dieses Projekt mit Jamal Nagy ja scheinbar scheitert. Ach, weil ich glaube auch, dass es für ihn dann natürlich mit so einem Team, wenn er da mit absteigt, schwierig wird, dann irgendwie in der Bundesliga, also er betreibt wenig Eigenwerbung, um in der Bundesliga weiterhin zu coachen, sage ich mal. Weil der BHC wirklich in eine krasse Abwehrspirale geraten ist und sich auch irgendwie in meinen Augen nicht motiviert bekommt und das so richtig nicht annehmen möchte. Und dann natürlich ein Abstiegskrimi gegen Eisenach zu haben, ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Die wissen, die gehen von Anfang an in diesen Abstiegskampf, die leben von diesen puren Emotionen, diesem Kampf, diesem Zusammenhalt. Haben dann natürlich jemanden wie Manuel Zehnder, der vorne weggeht und die Dinger da reinschweißt wie ein Wahnsinniger. Der hat 9 von 10 7 Meter reingeflext und einen abgezockt danach im anderen gefühlt wieder. Insgesamt 12 Tore gemacht. Das ist halt einfach bockstark. Und vom BHC kommt dann einfach viel zu wenig, obwohl Morante Maldonado echt mal einen guten Tag erwischt hat. Ne? Den haben wir ja letzte Woche noch kritisiert. Jetzt hat er meiner Meinung nach echt mal gar nicht so schlecht gespielt, aber es reicht einfach nicht irgendwie.
Ja, also ich glaube, Nagy hat es in der Pressekonferenz gesagt, dass er war eigentlich zufrieden mit dem Energielevel seiner Mannschaft, aber das darf man dann auch nicht vergessen, denn es fehlt dann auch einfach in den entscheidenden Momenten an Leuten, die dann auch dann die richtigen Entscheidungen treffen. Da sind es dann die Torhüter, die wieder in der entscheidenden Phase kommen, irgendwie mal eine Hand an den Ball bekommen. Konecki hat es ja gemacht, der war dann auch ganz wichtig. Ich glaube, er hat 2 oder 3 Bälle in den letzten 10 Minuten gehalten. Waren die entscheidenden, um dann am Ende sich den Sieg zu holen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und halt auf der anderen Seite hast du halt wieder nichts. Also klar, 5 und 4, am Ende ist es ungefähr ausgeglichen, aber es ist dann in der entscheidenden Phase dann einfach auch zu wenig von den Torhütern. Die muss man einfach ganz klar so sagen. Beide absolutes Grottenjahr, sowohl Rudek als auch Johannesson, muss man einfach ganz klar so einfach mal titulieren. Und offensiv, ja, dann hast du den ein oder andere Ungenauigkeit dann mit drinne, dann bist du halt nicht so abgezockt wie halt die Eisenacher, die halt das schon wirklich seit Saisonbeginn darauf getrimmt sind, jede Möglichkeit, die sich bietet, zu nutzen. Und also ich kann nur den Hut davor ziehen, was Mischa Kaufer da macht in Eisenach. Also die Truppe immer und immer und immer wieder so einzustellen, dass sie halt einfach so abgezockt in der Schlussphase ist. Das ist denen ja egal, wer gegenübersteht. Die spielen das bis zum Ende gnadenlos durch und haben sich meiner Meinung nach auch jetzt mit 5 Punkten Vorsprung auch verdient die Klassenerhalt geholt, weil muss man einfach sagen, es war stark.
Ja, dieser Klassenerhalt ist eine mittelschwere Sensation. Also, ich habe gefühlt spielerisch keiner mit gerechnet, aber jeder wusste, dass also nach diesem Kampf und diese krasse Stimmung und dieses Kämpferische mit reinbringen wird. Und ja, am Ende setzt sich dann vielleicht nicht unbedingt die beste Qualität durch, sondern der größte Kampf und das größte Herz. Und das beweist also nach in dieser Saison einfach mal. Und sie finden ja Lösungen. Also ist die Qualität ja auch vorhanden. Ne? Die will ich nämlich überhaupt nicht absprechen. So. Und diese Kombination macht sie zu einem extrem unangenehmen Gegner. Und das ist krass und schön zu sehen. Und mich freut es für die Eisenacher natürlich total. Aber den BAC dann da so schaucheln zu sehen, ja, weiß ich nicht. Ich komme halt aus dem Bergischen. Ne? Also jahrelang im Bergischen Kreis Handball gespielt, meine Jugendzeit dort größtenteils verbracht. Das ist halt einfach irgendwie schon ein bisschen ärgerlich.
Abdu, absolut, bin ich komplett bei dir. Ich kann nur das wiederholen. Ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt oder vor ein paar Ausgaben mal. Ich finde, du musst halt beim BRC jetzt die Frage stellen, was für eine Mannschaft willst du halt einfach sein? Weil, wie gesagt, da sind viele Spieler mit dabei, die will ich gar nicht abspielen, aber das sind halt Leute, die wechseln ein, zwei Jahre wieder in den Verein. So, du brauchst mal Gesichter, die dauerhaft da sind. Das kann Lukas Stutzke sein, der natürlich aber auch, ja, wir kennen ihn, wir haben ihn auch schon das ein oder andere Mal hier auch durchaus hart angegangen im Podcast, weil er halt einfach die Quote nicht sonderlich gut von ihm ist, weil er einfach so ein Steineschmeißer ist, wie man es ja gerne so auch sagt. Aber du musst halt einfach gucken, dass du halt einfach dann auch auf lokale Talente einfach sitzt, weil ich finde auch gerade bei so einem kleineren Verein, wie es der BRC nun mal einfach nochmal ist, er ist halt kein Verein, der immer dauerhaft da irgendwie oben angreifen kann, denn er ist vielleicht so ein Mittelfeld, unteres Mittelfeld-Club normalerweise, auch der sich da auch noch immer noch ein bisschen so auch sucht, wo man dann wirklich heimisch sein möchte. Ist es Solingen, ist es Wuppertal, ist es Düsseldorf, da wechselt man ja auch durchaus mal gerne hin und her zwischen den Hallen. Und da muss man sich einfach jetzt mal Gedanken machen, okay, was möchte man für einen Kader haben, wofür möchte man stehen, auch nach außen, was sind so Werte, die man einfach hat, weil ich finde, mit so einer Mannschaft und du musst eigentlich nur nach Gummersbach gucken. Das ist eine junge deutsche Truppe, die natürlich auch internationale Spiele mit dabei hat, ja, aber da hast du halt Jungs, die halt für diesen Verein einfach alles geben müssen. Sei es jetzt ein Körster natürlich, der bekannteste Name ist, aber es sind wirklich viele Leute, die Bock auf diesen Verein haben und wo du halt auch den Jugend die Chance gibt, dass sie sich halt beweisen können. Und das gibt es da vereinzelt auch, ne? Noah Beyerz beispielsweise jetzt, aber ich finde, das kann man noch, glaube ich, mehr machen und auch mehr den eigenen Nachwuchschance geben. Das kann natürlich auch in der zweiten Liga dann auch ein Weg sein, um da ja vielleicht dann erstmal ein, zwei Jahre zu bleiben und dann sich konsolidieren und dann mit einer jungen, schlagfertigen Truppe hochzukommen.
Ja, total. Kann ich genau so unterschreiben. Ergibt sich natürlich eine Chance, aber boah, mal gucken, ob der Verein das auf die Beine gestellt kriegt und hinbekommt.
Ja, ich bin auch gespannt. Also Jamal Can Naji soll ja relativ sicher auf seinem Trainerposten beim BHC sitzen, weil man wohl sehr, sehr überzeugt von ihm ist. Aber auch da muss ich auch natürlich Gedanken machen. Viele Verletzte, weil in beiden Jahren fand ich bei ihm. Also auch da muss man sich, glaube ich, mal irgendwie Gedanken machen, ob man da vielleicht noch ein bisschen was im physiotherapeutischen Bereich irgendwie was umstellt oder ob man da irgendwie was Belastungssteuerung besser machen muss, keine Ahnung, aber irgendwie kann das ja nicht sein, dass du in beiden Jahren so mit Verletzungen zu kämpfen hast. Das ist natürlich auch ein Grund, warum man absteigt, aber ich fand, das war schon auffällig bisher in seiner Amtszeit, dass da viele Verletzte gegeben hat. Ja. Aber lass uns zu den Leipzigern kommen, die leider die Lemgoer knapp besiegt haben. Ich fand eigentlich, Lemgo war irgendwie so immer das bisschen besser, aber dann war es in der Schlussphase halt dann wieder Ebner, der irgendwie so ein, zwei Bälle irgendwie an die Finger bekommen hat und dann kann sich Leipzig irgendwie retten, sag ich es mal.
Bitter, ne? Es ist das zweite Spiel in Folge vom TBV, dass sie halt echt denkbar knapp mit einem Tor verlieren und in beiden Spielen gegen Kiel, wie auch hier gegen Leipzig, echt wirklich die Chance haben, eigentlich das zu ziehen. Und zumindest hätten sie aus beiden Spielen wenigstens einen Punkt verdient, muss man schon sagen. Und nichtsdestotrotz, jetzt diese beiden Niederlagen sorgen natürlich dafür, dass sie irgendwie in der Tabelle, die standen, glaube ich, vorher auf dem 9., auf dem einstelligen Platz. Jetzt hat der HSV natürlich, also Hamburg hat natürlich eine gute, hat zwei Siege in Folge geholt. Wetzlar hat mal wieder gewonnen, jetzt der TBV Lemgo halt vom 9. auf den 12. Rang runtergerutscht. Aber nichtsdestotrotz spielt Lemgo meiner Meinung nach mit diesem Kader eine ganz passable Saison und hat sich gefangen. Ne? Am Anfang sind die echt gut unter die Räder gekommen. Ne? Ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass Lemgo nach hinten schauen muss, Abstiegskampf ein Thema werden könnte. So sehe ich nicht mehr. Und ich finde, man hat eine gute und schöne Entwicklung auch bei einigen Spielern gesehen. Lukas Hutecek ist ein krasser Führungsspieler geworden, hat jetzt gegen Leipzig ein echt starkes Spiel abgeliefert, 8 Tore gemacht und 7 Assists geliefert. Leistet er sich gut, 5 technische Fehler, ist ein bisschen zu viel, vielleicht 2, 3 technische Fehler zu viel, aber sorry, 8 Tore, 7 Assists finde ich mega gut. Ich finde, dass sich Nils Verstijn gut entwickelt hat, auch wenn er jetzt nicht so den besten Tag erwischt hat gegen Leipzig. Und ja, der ewige Tim Sutor, ne, der reißt sich halt total auf. Aber das, der Zahn der Zeit merkt leider auch an ihm, muss man sagen. Und dass bei Leipzig auf der anderen Seite unglaubliche Qualität da ist, das wissen wir, ne? Dass die halt nur nicht immer abgerufen werden kann von den Leipzigern, das kennen wir auch aus den letzten Jahren. Jetzt haben sie es mal wieder geschafft, haben natürlich mit Lukas Binder und Stefan Peter eine starke Flügelzange gehabt. 11 Tore mit 100%-Quote über die Außen, ja, das ist eine Ansage.
Ja, muss natürlich auch ein bisschen noch kompensieren dafür, dass dann Franz Serpa eine Quote von 3 von 10 hatte. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also von daher, ja, also wie gesagt, ich hatte es ja auch schon, ich habe ihm gesagt, es ist manchmal noch so ein bisschen so rauf und runter in der Leistung, aber ich glaube, insgesamt ist auch bei ihm zumindest eine Entwicklung zu erkennen, dass es auch bei ihm wieder nach dem schwierigen Zeit in Flensburg so ein bisschen bergauf geht, aber da fehlt noch manchmal so ein bisschen die Konstanz, man hat es in der Partie einfach gesehen, auch Witzke mit 3 von 6 auch nicht den besten Tag, aber am Ende können sich halt einfach retten, damit deutlich gesteigert in der zweiten Halbzeit, muss man einfach ganz klar anerkennen, dann am Ende ist es dann ein bisschen glücklich natürlich, klar, aber dann waren sie halt einfach dieses kleine bisschen diesmal cleverer in der Schlussphase als TBV gewesen ist und dass sie dann sich die Siegen haben sichern können. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal letzte Pause, Robin, und kommen wir gleich zurück und schauen natürlich auf die Frauen voraus, denn da müssen wir noch über einen Rekordsieg reden und natürlich über die anstehende Olympia-Qualifikation. Deswegen bleibt dran hier bei Andere Mal Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück zum letzten Teil der heutigen Ausgabe und wollen uns natürlich beschäftigen mit den anstehenden Spielen und auch den zurückgebliebenen Spielen der deutschen Nationalmannschaft der Frauen, die erstmal EM-Qualifikation hatte, bevor es dann jetzt zur Olympia-Qualifikation geht. Robin, lass uns erstmal auf die Spiele schauen. Was soll man sagen? Es war die erwartete deutlichen Siege, 43-21 gegen die Ukraine, 35-12 gegen Israel und zum Abschluss ein 46-9 gegen Israel. Ja, also ich glaube, das war mehr Schaulaufen als wirklich große Herausforderung für die Mannschaft.
Ja, mehr Warmschießen kannst du nicht für eine Olympia-Qualifikation, glaube ich, ne? Also wenn du dann am Ende, was sind's? Ich glaube, es sind dann 124 Tore in 3 Spielen.
Also ja,
ein Schnitt von über 40 Hütten pro Spiel bei einem Schnitt von 15 Gegentoren ungefähr. Das ist perfekt warm gespielt und das angenommen auch, ne? Wichtig, finde ich. Wichtig. Sich gesteigert von Spiel zu Spiel. Diese 46-9 als letztes so gibt dir dann natürlich nochmal die Euphorie, wenn du dann mit dem im Kopf so da rausgehst und dich dann in die Vorbereitung für die jetzt wichtige, aber auch natürlich schwierigeren Aufgaben am Wochenende gehst, beziehungsweise es geht ja am Donnerstag schon los. Dann ist das natürlich perfekt und sorgt für Euphorie, glaube ich. Und diesen Rückenwind hoffe ich, nehmen die Mädels mit, weil es wäre ja einfach schon mega cool, Damen und Herren in Paris dabei zu haben.
Genau, zumal es auch für die Frauen die erste Olympia-Quali seit 2008 wäre. Also da war ich damals zum allerersten Mal bei den Olympischen Spielen. Das war schade, dass ich mir dabei gibt, also dass ich das leider nicht sehen können. Aber es wird mal wieder Zeit, dass man wieder in der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall mal ja, wieder bei dem größten Turnier der Welt mit dabei ist. Es ist einfach die Olympia, weil es einfach die wenigsten Plätze gibt und natürlich auch einfach dieses Feeling natürlich sehr, sehr besonders ist. Natürlich die große Frage, Robin, ist natürlich, was ist mit Alina Greiselt, denn sie hat sich verletzt im ersten Spiel gegen die Ukraine und Alina Kalot ist ja auch nicht mit dabei, ist auch nicht fit, also das könnte dann vielleicht ein kleines Problem werden, falls da wirklich Alina Greiselt ausfallen würde.
Ja, ich glaube, der Ausfall könnte echt ein Problem werden und ja, es ist einfach diese Ruhe, diese Abgeklärtheit, diese Erfahrung auch in diesen wichtigen Spielen natürlich auf internationalem Niveau, welches, also das bringt Alina Greiselt natürlich einfach mit. Und ja. Puh, das wird schwierig, da muss mannschaftliche Geschlossenheit, weil das kann diesen, also sie ist so eine starke Spielerin meiner Meinung nach, die kann man nicht ersetzen 1:1 so. Und da muss dann enger zusammengerückt werden. Das finde ich, glaube ich, ist möglich, aber noch steht ja auch nicht fest, ob sie komplett ausfällt.
Genau, ist ja noch nicht ganz sicher, da wird jetzt nochmal abgewartet, aber ja, also natürlich, wenn wir uns das anschauen, bei den anstehenden Gegnerinnen, das ist natürlich auch keine, also eine Gruppe, die man schaffen kann, aber auch eine Gruppe, wo man aufpassen muss, weil du hast das erste Spiel gegen Slowenien, die bei der zurückliegenden WM durchaus überzeugt haben, also haben ja den Einzug nur knapp verpasst, von der Hauptrunde in die K.O.-Phase, also da waren sie ja ganz, ganz nah dran, weil sie wirklich gute Leistungen gezeigt haben, hatten ja Frankreich so ein bisschen an Rand der Niederlage, was keine einfache Aufgabe ist. Dann hast du Montenegro als Nächsten, auch Montenegro, starke WM gespielt. Also da ja, geht es schon direkt mit volle Karache los, bevor du am Ende halt Paraguay hast. Und Paraguay musst du halt wegschießen.
Ja, ich denke, das Thema ist am Samstag durch. Ne? Also Samstag ja. 16 Uhr wissen wir Bescheid, glaube ich. Weil Deutschland spielt Donnerstag, wie du gesagt hast, zuerst gegen Slowenien und dann 14.15 Uhr am Samstag gegen Montenegro. Und das Spiel gegen Montenegro wird das Schlüsselspiel sein. Ich glaube, also ich sehe die Montenegrinerinnen etwas stärker, glaube ich, als die Slowenen. Und glaube aber, dass mit diesem Rückenwind die Quali gezogen wird. Das wären schwierige Spiele, weil, ja, ich glaube, man weiß auch, dass hier natürlich noch mal ein bisschen mehr dran hängt als an diesem, EM-Qualifikationsthema. Da waren die Gegnerinnen einfach natürlich auch, das war klar, dass das klappt. Und hier hängt so viel dran, dieses Wissen im Hinterkopf. Jede Spielerin wird sagen, nein, wir denken nicht daran, dass wir seit 2008 nicht mehr bei Olympischen Spielen dabei waren. Gelogen. Das hat jeder im Kopf. Natürlich, Mann. Die wissen ganz genau, was da dran hängt. Und dementsprechend wird es, ja, zäh, glaube ich, diese beiden Spiele gegen Slowenien und Montenegro.
Ja, das wird mit Sicherheit alles andere als einfach. Weil man natürlich, wenn wir uns das anschauen und auch noch die Gegnerinnen anschauen, also ich finde, dass Montenegro mit letzte Woche, wo sich sehr schwer getan haben, gegen die Türkei nur mit 2 Toren gewonnen haben in der Türkei, also war ich schon ein bisschen überrascht, auch dass sich Slowenien ein bisschen schwerer getan hat gegen Italien, wo sie nur 35-21 gewonnen haben, an einem Tag, wo Frankreich mal eben mit 53-9 über Lettland hinweggefegt ist. Ja, es ist vielleicht, glaube ich, da kann man vielleicht schon ein bisschen Hoffnung schöpfen, aber ja, also es werden zwei schwierige Spiele mit Sicherheit werden und aber das ist, ich glaube, man muss einfach die Mannschaft auch die Euphorie mitnehmen. Ich finde, ich war ja, lass mich lügen, in Neu-Ulm, als ja auch schon Länderspiele gewesen sind, da waren es aber noch die Männer, bevor es dann nach München gegangen war, damals für den Tag des Handballs. Aber ich fand, die Halle war gut da und die brauchen sie, glaube ich, einfach. Also in Heidelberg war sie jetzt nicht so gut gefüllt, aber du brauchst die Halle in diesen 2 Tagen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe viele Gewinnspiele gesehen. Ich habe noch so ein bisschen Zweifel, dass die komplett ausverkauft sein wird, die Halle.
Ja, es wird schwierig, klar. Also verrückt das klingt und so bitter das auch klingt, aber lass es halt einfach zum Beispiel gutes Wetter sein am Wochenende. Dann entscheiden sich einfach die Leute, komm, schenken wir uns, machen wir nicht. Und das ist halt so schade, so bitter irgendwie. Weil die Unterstützung, du hast es ganz klar gesagt, das werden genau diese Spiele, so Slowenien, Montenegro, das werden enge, fiese, harte Spiele. Wenn du da die Halle im Rücken hast, dann ziehst du den Gegner ein bisschen runter, ziehst die Schiedsrichter ein bisschen zu dir, dass sie ein, zwei, drei Situationen sind es dann nur, die sich zu deinem Vorteil pfeifen, anstatt ausgeglichener pfeifen, sage ich mal. Und dann ist das Ding, also so holst du dir das Ding ja dann. Und dementsprechend ja, kann man nur hoffen, dass die Unterstützung da ist. Und ja, sagen wir es mal so, auch 1.500 Zuschauer und Zuschauerinnen können ordentlich Bambule machen.
Also ich habe jetzt gerade mal nebenbei geschaut, wie du gerade gesagt hast, und also zumindest sehe ich jetzt, dass für das Donnerstagsspiel nur noch Restkarten es wirklich gibt, also noch ein bisschen weiter oben in der Kurve noch ein bisschen und auf der einen Gegentribüne auch in den oberen Bereichen so ein bisschen was. Also das ist zumindest schon mal ganz positiv, dass es da zumindest dann schon mal entsprechend ja, gut gefüllt ist. So sieht es auch zumindest auch am Samstag aus, also sieht es sogar fast gar keinen freien Platz. Also das wäre, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, weil ja, wir haben es gesehen, wir wissen es einfach, die deutschen Fans geben halt immer nach der Mannschaft nochmal etwas dazu. Und das, glaube ich, braucht die Mannschaft auch, gerade wenn Alina Greis jetzt nicht fit sein sollte, dann ist mich sehr gespannt, wie es der Bundestrainer lösen wird. Ich glaube, dass dann viel mit Smietz und Bölk im Rückraum zu sehen sein wird. Und dahinter kann ich mir halt vorstellen, dass dann halt Toni Reinemann, die auch überragend gespielt hat in dieser Saison schon in der Bundesliga, dann noch Einsatzzeiten bekommen wird. Wurde ja auch schon ein bisschen gelobt. Während der WM hat nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Ich finde, sie hat es jetzt eigentlich jetzt ganz gut gelöst in den Spielen zuletzt. Und ja, schauen wir mal, wie es dort laufen wird, wer wie viel Spielzeit bekommen wird. Und ich wünsche vor allem ganz viel Wurfglück. Ich glaube, das ist das, was man der deutschen Frauennationalmannschaft immer wünschen muss.
Definitiv.
Genau, dann.
Das werden sie holen.
Ja, bin ich auch. Ich bin auch ganz, ganz zuversichtlich. Also, die Mannschaft ist wirklich auf einem guten Weg und ich glaube, das werden sie machen. Ich werde ja am Donnerstag da sein. Also, ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, um in der Hosentasche die Daumen zu drücken beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl: Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Herrn Ando findet ihr uns dort jeweils. Wie gesagt, Donnerstag bin ich dann vor Ort in Neu-Ulm, da gibt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Stimme dann von uns und dann, ja, werden wir mit Sicherheit schauen, wie es ausgehen wird. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren, denn wie gesagt, es gibt noch zwei Specials zum DHB-Pokal, Mittwoch und Freitag. Es fehlt noch Berlin und die Flensburger, also von daher und den Podcast abonnieren, gerne Rezensionen da lassen, dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.